Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Fundbüros. An meiner Seite ist wie immer der liebe Jan. Hallo Jan.
Hallo Edgar.
Ja, wir sprechen wieder über Spiele, die aus irgendeinem Grund in Vergessenheit geraten sind und über die es sich aus unserer Meinung oder aus unserer Perspektive her lohnt, mal ein paar Worte zu verlieren. Wir fangen mit deinem Spiel an. Jan, ich habe schon gehört, es ist ein Spiel, das zumindest in Teilen in Deutschland spielt und wo man gewisse motorisierte Fahrzeuge bedienen kann. Sehe ich das richtig?
Ganz genau. Und zwar handelt es sich um ein Spiel, wo eigentlich das deutscheste Wort, was es gibt, mit drin vorkommt, nämlich die Autobahn. Es geht um das Spiel Autobahnraser 4. Ich habe mir einfach mal den vierten Teil ausgesucht, der im Jahre 2002 erschienen ist, gepublished von Koch Media und ist, ja, wie der Name schon sagt, der vierte Teil einer Rennserie. Mhm. Der vierte Teil hatte auch noch so einen Nebentitel. Ich glaube, Ab durch die Innenstadt heißt der. Das heißt, man fährt eher durch Städte und eher selten mal über eine Autobahn.
Ist ja auch überhaupt nicht verwirrend, oder? Aber gut.
Wahrscheinlich mussten sie in Teil 4 einfach mal so ein bisschen was anderes machen. Ich würde eigentlich gerne, weil die Titel, die sie manchmal haben, ist einfach auch noch perfekt. Also der erste Titel hatte dies Autobahnraser ohne Regeln, gnadenlos über deutsche Autobahnen. Und noch besser ist der Zwischentitel zu Autobahnraser 3. Das war nämlich Die Polizei schlägt zurück.
Konnte man da dann auch die Polizei spielen, ist die Frage.
Nee, das Ding ist, du fährst ja illegale Autorennen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heutzutage überhaupt noch veröffentlichen dürfte. Aber die Grundidee ist, dass sich Leute zusammenfinden. In Teil 4 sind es dann zum Beispiel Thomas Janssen aus Dortmund, Klaus König aus München und Julia Schulz aus Berlin. Und ja, so geht es dann immer weiter. Manfred Rohm aus Stuttgart und noch weitere, die mit einem fetzigen Intro vorgestellt werden. Die wurde auch versucht, so ein bisschen Persönlichkeit dann auch rauszuarbeiten. Jeder hat auch noch einen Beruf, den man dann bei der Charakterauswahl sieht. Also man spielt einen von diesen Personen. Gibt noch weitere, als die ich eben genannt habe. Und diese Leute sind eben auch als spielbare Charaktere in dem Spiel auszuwählen. Man übernimmt dann einen von denen und haben dann noch einen Beruf. Die Autos haben verschiedene Startwerte. Man fährt, wie gesagt, illegale Autorennen. Und da hat natürlich die Polizei was dagegen. Das heißt, es kann auch ab und zu mal vorkommen, dass die Polizei einen verfolgt und versucht zu rammen, sodass man dann wertvolle Zeit verliert.
Zumindest, also das mit den Charakteren hat mich ein bisschen an die Flatout-Serie auch erinnert, weil da gab es das auch, glaube ich, schon im ersten Teil. Die haben natürlich einen ganz anderen Fokus, also kann man es nicht wirklich vergleichen, aber dass du diese Charaktere hast, die dann auch, glaube ich, ja sogar eigene Autos haben, ne? So, wie ich das gesehen habe.
Ja, genau. Jeder hat eigene Autos. Man kann die Farbe sogar noch individualisieren. Man hat die Auswahl zwischen vier verschiedenen Farben. Konnte ich zum Beispiel mit Julia Schulz im grünen Auto fahren. Er lizenziert ist dann natürlich nichts an Autos. Und kann man zum Beispiel den Karrieremodus spielen. Da fährt man dann eben so eine Serie. Ich glaube, beim ersten sind es dann vier Rennen. Und kriegt dann eben Punkte. Es ist ein Fahrerfeld aus sage und schreibe vier Autos. Und je nachdem, ob man erster, zweiter, dritter oder vierter wird, bekommt man Punkte. Und man braucht dann eine gewisse Punktzahl, um dann das nächste Turnier freizuschalten. Man muss dabei aber nicht jedes Mal gewinnen. Das ist schon ganz angenehm. Das ist im Grunde, wie der Karrieremodus funktioniert.
Jetzt gibt es wahrscheinlich auch noch andere Spielmodi, oder? Wie bei so Rennspielen üblich?
Genau, man kann noch Zeitfahren machen und man kann das Ganze auch zu zweit spielen im Splitscreen. Und ansonsten halt so ein Einzelrennen. Okay. Wobei man hat drei Strecken, die man von Anfang an freigeschaltet hat und den Rest muss man dann über den Karrieremodus freischalten.
Und was sind das für Strecken so? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn das Spiel schon Innenstadtracer heißt, dann gehe ich mal von aus, dass man in irgendwelchen deutschen Großstädten durch die Straßen fegt.
Genau, es gibt drei deutsche Städte und man fährt zum einen durch Berlin, durch München und durch Hamburg. Also da haben sie sich auch die drei größten ausgesucht und später fährt man dann noch durch Paris. Und das große Finale ist dann in Las Vegas.
Okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass Las Vegas sich so gut eignet, um irgendwie imposante Straßenrennen zu machen. Gut, die haben da halt diese Hotels und die Casinos und so.
Ja gut, zum Thema imposant kommen wir noch.
Ja.
Es sind, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Städte sind es. Und um das Ganze halt noch so ein bisschen zu strecken, gibt es dann eben in den Städten bis auf Las Vegas dann entsprechend noch, ach ja, London hatte ich noch vergessen. Genau, gibt es dann immer zwei Varianten von diesen Städten.
Aber es ist einfach der Kurs nochmal rückwärts, weil oft wird das ja gemacht.
Ja, es ist der Kurs nur nochmal rückwärts. Das heißt, man hat insgesamt eher so sechs Strecken. Und im Karrieremodus habe ich dann immerhin schon mal geschafft, Hamburg freizuschalten und dann von den deutschen Städten dann auch die zweite Variante freizuschalten.
Ja, ein bisschen müsste man jetzt vielleicht noch, würde mich interessieren, wie sich die Städte jetzt unterscheiden. Oft sehen ja so Großstädte auch sehr ähnlich aus.
Ja, sie haben schon versucht, so Wiedererkennungspunkte reinzubauen. Das heißt, in Berlin fährst du an der Siegessäule vorbei und durchs Brandenburger Tor. In München fährst du dann tatsächlich durch die Innenstadt und an dem Olympiastadion vorbei. Und in Hamburg fährst du dann an der Elbe. Aber dazwischen sieht es immer sehr, ja, generisch aus. Und diese Strecken sind halt auch wirklich kurz. Also ein Rennen ist in, weiß ich nicht, 5 Minuten ist das dann auch abgefrühstückt.
Ich glaube, die Straßen waren auch ziemlich breit, ne? Also es waren nicht so...
Genau, die Straßen sind sehr breit. Es gibt keine Fußgänger. Es gibt schon auch ein paar bisschen zivilen Verkehr. Aber das beschränkt sich so auf 3, 4 Autos, die man vielleicht mal trifft. Und ab und zu kommt dann nochmal eine Polizeisperre dazu und dann eben Polizeiauto, was dich verfolgt. Ansonsten kommt jetzt halt recht wenig Stadtfeeling auf, finde ich. Und man hat sich halt dadurch, dass man auch immer die gleichen Städte spielt, sehr, sehr schnell satt gesehen an den Städten und an den Strecken. Zumal diese Rückwärtsstrecken jetzt auch keine wirkliche Abwechslung bieten, weil man ja an den gleichen Orten wieder vorbeifährt.
Wie würdest du denn den Schwierigkeitsgrad so beschreiben?
Also ich habe jetzt auf Mittel gespielt. Es gibt 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man musste sich schon ein bisschen anstrengen, um vorne mitzufahren. Das Schwierige ist halt, dass die Gegner auch recht aggressiv waren. Also dann auch schon mal versuchen, einen abzudrängen oder irgendwie auf den Rücken zu drehen. Richtige Schadensmodell gibt es nicht. Es gibt halt so einen Balken, der sich dann füllt. Also die Fahrphysik ist jetzt halt auch nicht sonderlich dolle. Also ich sag mal so, die Geschwindigkeiten, die da angezeigt werden, die werden nicht im Spiel transportiert.
Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man wirklich so richtig schnell ist.
Nee. Also es steht da, dass man Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h habe ich geschafft angeblich, aber es fühlt sich dann doch eher so wie, weiß nicht, 60, 70 vielleicht an. Und man kann auch mit 130 um die Kurve fahren.
Ja, wahrscheinlich wäre das mit der Fahrphysik, auch wenn man es jetzt realistisch machen würde, gar nicht möglich.
Also... Das Geschwindigkeitsgefühl ist auch eher unterwältigend, würde ich sagen.
Okay. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gesehen habe, dass ja die auf der Karte schon auch noch Sachen sind, die man einsammeln kann. So.
Genau, da würde ich jetzt zu kommen. Also es ist halt auch kein realistischer Racer, es ist ein Kart-Racer. Und wie ich schon sagte, wenn man irgendwo gegenfährt, dann füllt sich so eine Schadensleiste. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn die voll ist. Und dann sammelt man halt immer mal wieder Schraubenschlüssel ein und dann verliert man den Schaden wieder. Ansonsten kann man noch Nitro einsammeln, dann kann man noch mal auf die linke Shift-Taste drücken und dann fährt das Auto auch entsprechend schneller. Und dann kann man noch Geld einsammeln, was man dann wiederum ausgeben kann, um sein Auto zu verbessern.
Ja, beschreib das mal, das Modell. Weil ich glaube, die Leute stellen sich jetzt wahrscheinlich sowas vor wie bei irgendeinem Need for Speed-Teil, wo man so ein richtig krasses Tuning hat mit Motor verändern und irgendwie einen Heckspoiler dran machen und solche Sachen. Aber so ist es ja nicht.
So ist es nicht. Das Tuning ist auch sehr unterwältigend. Man wartet, bis man genug Geld hat. Dann drückt man auf Tunen und verliert das Geld und das Auto wird in allen Werten ein bisschen besser.
Kann man das mehrmals machen?
Das kann man auch mehrmals machen, wird dann natürlich entsprechend teurer. Was man ansonsten noch für das Geld kaufen kann, ist, dass man schon mit Nitro startet. Also es kann schon von Vorteil sein, um halt den anderen erstmal wegzufahren und dann seine Ruhe zu haben. Aber im Grunde ist so viel Nitro auf den Straßen, dass es eigentlich total verschenktes Geld ist. Und man kann seinen Schaden auch gegen Geld reparieren, was auch total verschenktes Geld ist. Beziehungsweise bin ich auch nie dazu gekommen, dass ich das wirklich machen musste. Weil einfach so viele Schraubenschlüssel auf der Strecke sind, dass man eigentlich nie Probleme hat, dass das Auto irgendwie Gefahr droht, kaputt zu gehen.
Okay, weil das ist jetzt auch sowas, wo ich mich gefragt habe, was dann passiert, wenn man tatsächlich mal zu dem Punkt kommt, wo das Auto stark beschädigt ist. Ist dann einfach irgendwann der Punkt erreicht, wo man dann aus dem Rennen rausfliegt und disqualifiziert wird? Oder wird man tatsächlich langsamer, wenn man irgendwelche Schwellen überschritten hat?
Muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich keine Ahnung, weil man nie die Gefahr lief, irgendwie vollständig kaputt zu gehen. Ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert.
Okay, weil bei Flatout war das immer ganz lustig. Da erinnere ich mich heute noch immer gut dran. Wenn du irgendwie dann halt ein Rad weniger hattest, dann konntest du ja dann tatsächlich wirklich nicht mehr gescheit lenken. So, also es hat wirklich einen Unterschied gemacht, wie was für ein Auto man auch genommen hat. Also zum Beispiel gab es ja bei Flatout, so ich nehme das jetzt immer als Referenz, gab es ja diesen legendären Schulbus, der war einfach unkaputtbar, aber der war halt arschlangsam.
Ja, es gibt ja hier kein Schadensmodell, also könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass das Rennen dann einfach vorbei ist. Aber ich weiß es nicht, wie gesagt, da bin ich nicht hingekommen.
Okay.
Aber es gibt halt kein Schadensmodell. Also die Autos sehen halt so aus, wie sie aussehen. Und wenn man frontal irgendwo gegenfährt, dann fliegt man vielleicht weg. Oder das andere Auto dreht sich, Einmal habe ich es geschafft, mit meinem Auto auf einem anderen Auto zu stehen. In dem Fall kann man sich dann auch einfach wieder zurücksetzen. Aber ja, wie gesagt, die Physik ist echt nicht gut.
Es ist spannend, dass es schon der vierte Teil ist.
Ja.
Also wie waren die Teile davor?
Ich denke mal recht ähnlich.
Okay. Vielleicht haben sie einfach immer nur das Szenario geändert und eigentlich nichts am Spiel.
Jedes Jahr kam ein neuer Teil, außer 2001. Zwischen Autobahnraiser 3 und Autobahnraiser 4 haben sie sich halt auch mal 2 Jahre Zeit genommen.
Ui, das muss ein richtiges Qualitätsprodukt geworden sein da.
Nicht wirklich. Zur, wie es ankam, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich würde nämlich ganz gerne auch nochmal auf den Sound zu sprechen kommen.
Ja, ich habe das auch mitbekommen, dass es da so ein paar Besonderheiten gibt.
Genau, zum einen, und zwar hat man quasi ein Radio an. Die Musik, die läuft, ist monoton, so ein monotoner Beat. Mal ist er ein bisschen schneller, mal ist er ein bisschen langsamer, geht einem ziemlich schnell auf die Nerven. Und zwischendurch kommt dann nochmal eine Ansage vom Radiomoderator. Und da haben sie sich für jede Stadt so einen Spruch einfallen lassen. Ist beim ersten Mal noch ganz nett. Spätestens beim zweiten Mal, also beim zweiten Mal wird es nervig und beim dritten Mal hat man eigentlich dann Lust, den Ton auszumachen. Denn es kommen in jeder Fahrt in der gleichen Stadt, und man fährt die Städte mehrmals, immer die gleichen Sprüche. Und die sind ja gewollt komisch. Vielleicht mal zum Beispiel München. Also man fährt an einem strahlend schönen Sonnenscheintag durch München und dann kommt die Durchsage, dass wegen des schlechten Wetters die Biergärten allen ein freies Maß Bier anbieten, die ohne Regenschutz in den Biergarten kommen. Ja.
Ja.
Also nasse Unterhosen statt, weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang ein bisschen lustig ist. Aber wenn man das 3 oder 4 Mal hört.
Genau, beim zweiten Mal wird es peinlich und beim dritten Mal. Und man denkt sich so halt, ja, aber warum gibt es denn hier keinen Regen? Warum scheint die Sonne?
Es gibt wahrscheinlich auch kein Wettermodelle oder so irgendwas.
Nein. Also bisher bin ich, also ich bin ja so 10 Rennen oder so gefahren. Und da war immer das gleiche Wetter. Nämlich blauer Himmel. Beziehungsweise manchmal wurde es dann auch mal ein bisschen schon dunkel. Dann ist man so ein bisschen im Abendrot gefahren.
Okay. Wie würdest du denn insgesamt die Musik beschreiben? Also du hast gerade schon gesagt, dass es recht monoton war. Aber gibt es dann wenigstens unterschiedliche Tracks für unterschiedliche Städte?
Nein, da laufen immer die gleichen Tracks.
Aber schon jede Strecke hat seinen eigenen Track.
Ist mir jetzt so nicht aufgefallen, nö.
Das kann doch nicht sein.
Also was sich ändert, sind die Durchsagen. Für jede Runde gibt es eine Durchsage. Also 2 Durchsage pro Stadt, aber halt immer die gleichen.
Ich hatte mir halt so ganz kurzes Video mal reingeschaut, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Und habe so gedacht, oh ja, das ist jetzt ja ganz nett so. Die Ansage, da habe ich gar nicht gehört, weil der drüber gelabert hat. Aber die Musik fand ich zumindest im Hintergrund okay. Okay. Wenn es dann wirklich immer der gleiche Track ist oder der gleiche Beat.
Also es sind schon verschiedene Tracks, aber halt sehr wenig Varianten.
Okay.
Für meinen Geschmack.
Ja.
Ich muss auch sagen, es ist halt auch wieder nicht meine Musik.
Ja, es geht so in die Richtung Elektro.
Ja, genau.
Techno, ganz, aber jetzt nicht so.
Aber sehr, sehr soft.
Sehr soft, ja. Nicht so arg treibend.
Nein, nicht wirklich. Ja. Wobei ja sowas Treibendes wäre ja schön gewesen für so ein Rennspiel.
Ja. Na gut, aber dann hätte es wieder nicht mit dem Fahrgefühl zusammengepasst. Also wenn stimmt, du dann so 60 km/h fährst und da ballert der Beat im Hintergrund.
Nein, ich fahre 250 km/h und mit 130 um die Kurve. Ja,
okay. Also es fühlt sich für mich alles so an, als wenn das jetzt nicht das beste Rennspiel auf Erden gewesen wäre und es vielleicht auch keinen Grund gibt, es nochmal zu spielen.
Richtig. Aber weißt du, was es noch dazu gab?
Nein.
Einen Film. Autobahnraser, der Film.
Zu dem vierten Teil oder zum ersten?
Generell zur Serie.
Oh, okay.
Ja, wie gesagt, ist ja eine Serie und ist eine Actionkomödie aus dem Jahr 2004.
Mhm.
Ja, basiert eben auf dieser Videospielreihe. Und natürlich gab es dann auch das Spiel zum Film.
Natürlich. Also sie haben erst ein Spiel gemacht, dann einen Film zu dem Spiel und dann wieder ein Spiel zu dem Film.
So ist es.
Was durchaus Sinn macht, wenn man für wenig Geld viel Umsatz generieren will, aber okay. Ja, und hast du dir den jetzt angeschaut oder hast du wie
um Himmels Willen.
Wie steht's da mit dem Film?
Also mit dem Film, also bei IMDb hat er eine Nutzerwertung von 4,7 von 10 Sternen bei 2033 Bewertungen.
Klingt nicht nach komplett Trash.
Genau. Möchtest du, ich kann ja auch mal so diese kurzen Reel hier vorlesen. Polizeinachwuchs Karl Heinz klingt sich undercover in eine Clique Autobahnreise ein, wo er bald Gefallen findet, über den Asphalt zu brettern. Wie zum Teufel soll er seinen neuen Freunden nun klar machen, dass er eigentlich Bulle ist? Ja, also Action, Komödie, Drama, hast du alles mit drin.
Das ist die deutsche Antwort auf Fast and the Furious.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Das kann nicht in ihr Ernst sein. Ich weiß ganz genau, wie scheiße der ist.
Also es wird halt so eine typische deutsche Komödie sein.
Die wird bestimmt auch richtig rassistisch sein. Ich sag dir, diese ganzen Autobahn-Racer sind alles Menschen mit Migrationshintergrund. Ich kann das jetzt schon...
Nee, das ist 2004. Also da spielt Luke Wilkins, spielt den Karl-Heinz Krause und Alexandra Neldel spielt Claudi BMW MW3, also spielt Claudi. Und Henriette Richterböhl spielt Niki und Nils Bruno Schmidt spielt den Knut. Also das ist ja alles... Also es gibt hier einen. Manuel Cortez spielt Bülent.
Ich sag dir, Bülent ist der Bösewicht.
Wo man sagen muss, in der Spielereihe gab es aber auch einen, der so einen türkischstämmigen Namen hatte.
Der ist sogar Softwareentwickler, habe ich gesehen.
Oh, okay. Interessant. Ja, also ich finde das sehr bemerkenswert, dass diese Reihe sogar einen Film bekommen hat.
Ist das bestimmt so eine RTL-Produktion? Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Die haben diese ganzen Autobahn-Filme und dies, das gemacht. Die haben produzieren ja bis heute, glaube ich, auch. Wie heißt dieses Cobra 11?
Ja, genau.
Ich glaube, so heißt das. Das ist doch auch eigentlich genau in die Richtung.
Weiß ich gar nicht so genau, wer den produziert hat.
Es ist jetzt auch nicht wichtig. Ich meine bloß, dass es halt irgendwo in diese Richtung gehen wird.
Kann gut sein.
Naja, hast du denn noch irgendwas zum Spiel oder zum Spieleentwickler vielleicht, was du uns mitteilen kannst, was vielleicht erwähnenswert ist?
Ja, da könnte ich noch was sagen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was du schätzt, wo dieses Entwicklerstudio herkommt, aus welchem Land?
Na, aus Deutschland, schätze ich mal, wenn es der Autobahnracer ist.
Nein, es kommt aus, also es entwickelt von Davilex und Davilex war ein niederländisches Softwareentwicklungsunternehmen.
Okay, ich wusste es sogar, weil ich es nachgeschaut habe, aber ich habe es wieder vergessen, es ist richtig traurig.
Genau, also die kommen aus den Niederlanden tatsächlich und...
Aber die gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
Nein, dadurch, dass die Spiele dann doch nicht so gut ankamen, also sie haben noch einige Autobahn-Raser-Spiele gemacht, also 2003 kam dann halt Autobahn-Raser World Challenge, 2004 eben das Spiel zum Film, 2005 kam dann noch Police Madness... Und 2005 kam dann noch Autobahnraser Destruction Madness, aber dann war auch Schluss. Die haben auch nur solche Rennspiele gemacht oder eben so schöne Spiele wie SAS Anti-Terror Force im Jahr 2005. Haben dann auch eine zweite Reihe noch gehabt, also neben Autobahnraser gab es auch noch den London Racer und es gab auch noch dann Amsterdam Taxi Madness. Also sie haben sich dann schon so in diese Richtung dann spezialisiert. Sie haben tatsächlich, wo wir es ja auch eben schon hatten, Alarm für Cobra 11 auch noch ein Spiel zugemacht. Aber das war halt alles nix und deswegen haben sie dann irgendwann schließen müssen, weil einfach dann kein Geld mehr da war.
In welchem Jahr haben die geschlossen?
2005 kamen die letzten Spiele raus.
Okay.
Also von 93 bis 2005, ja, haben sie Spiele entwickelt, aber dann war halt Schluss.
Ja, gut, ich sag's mal so, wenn die Spiele alle so sind wie Autobahn Racer 4, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, dass es die jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Aber ja, für die Leute, die da gearbeitet haben, die haben das bestimmt alle mit Herzblut gemacht. Und ein bisschen Humor oder Witz war ja jetzt auch sogar in diesem Spiel drin. Oder der Versuch zumindest, irgendwas Originelles zu produzieren mit diesem Kommentator, mit dem Radio so. Es fehlte halt, glaube ich, einfach an allen Ecken und Enden in der Umsetzung, oder? Also, dass man da wirklich einen großen Wurf gemacht hätte.
Genau. Also, ich würde sonst auch noch so ein paar Reviews, so Kurzzitate hier einfach nochmal geben.
Gerne.
Also die beste Wertung, die hier hinterlegt ist, die kam von der Computerbildspiele mit 66%. Im Großen und Ganzen ist Autobahnraser 4 eben auch nichts anderes als seine Vorgänger. Befriedigend, Spaß für wenig Zeit und wenig Geld. Also viel teuer scheinen sie auch nicht gewesen zu sein. Man hat halt gewusst, was man bekommt bei den Autobahnraser-Spielen. Dann würde ich gerne noch die PC Action nehmen. Die hat immerhin noch 52% gegeben. Ja, auf lediglich 3 alten Innenstadtkursen dürfen sie hier durch Deutschland bügeln. Zu wenig. Die Bonusstrecken Paris, London und Las Vegas oder erstmalig integrierter Mehrspielermodus via Splitscreen machen den Kohl nicht mehr fett. Finde ich auch interessant, dass erst im vierten Teil der Splitscreen kam bei einem Rennspiel, weil eigentlich ist das ja schon Standard.
Ja.
Und ganz zum Schluss, die GameStar hat 24% gegeben für den Autobahnraser 4.
Stabile Wertung auf jeden Fall.
Definitiv. Generell ist das Geschwindigkeitsgefühl so niedrig, dass man sich in eine Tempo-30-Zone strafversetzt fühlt. Das alles wäre zu verschmerzen, könnte Autobahnraser 4 mehr bieten als triste Gegner, unfähige Polizisten und lustlos platzierte Sprungschanzen. Ab in die Schrottpresse. Stimmt, die Sprungschanzen hatte ich gar nicht erwähnt. Die stehen, da gibt es immer so eine Strecke, die da irgendwo steht. Aber wenn man darüber brettert, fliegt man halt lustig durch die Luft. Man hat da jetzt irgendwie auch keinen Geschwindigkeitsbonus. Und es hat jetzt für mich auch keinen Unterschied gemacht, ob man da jetzt mit Nitro, Vollspeed drüber brettert oder einfach so.
Hm.
Ja.
Gibt es eigentlich Abkürzungen?
Nein.
Schade.
Also, ne, man merkt, es wurde innerhalb eines Jahres entwickelt.
Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Sicherlich ein Spiel, wo es sich nicht lohnt, es weiter aus der Versenkung zu holen oder nochmal irgendwie neu aufzulegen oder so.
Ja, wobei sich ja lustigerweise, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dieser Radiosprecher hat sich ja in Rennspielen heute eigentlich durchgesetzt. Also wenn ich an die neuen Forza-Spiele denke, also die Arcade-Forzas.
Gab's da einen?
Dann, oder meine ich, vielleicht spreche ich gerade von, hier, das von Microsoft entwickelt wird.
Ja, genau, das ist Forza,
ja.
Horizon.
Ja, genau, Horizon, ja, danke.
Kann sein, dass es da einen gibt.
Ja, ja, da gibt's das auch. Also das ist jetzt natürlich nicht so cringe und fühlt sich viel mehr an wie richtiges Radio einfach. Also da gibt's ja auch, weiß nicht, 5 oder 6 verschiedene Channels und die machen dann da immer wieder so Durchsagen, was in der Welt passiert. Gerade das ist ja so auch ein bisschen mehr so Shared World, also wo man dann auch immer mal wieder andere Leute sieht, die da rumfahren. Und da macht's natürlich Sinn, auf so bestimmte Events hinzuweisen. Und das fühlt sich aber halt integrativ an. Also es fühlt sich an, als wenn es die Welt beleben würde, weil hier Autobahnraser ist das ja leider nicht so. Aber es ist zumindest ein Element, was sich irgendwie, kann man sagen, vielleicht durchgesetzt oder weiter fortgesetzt hat.
Und was man natürlich auch noch sagen muss, für Autobahnraser gab es natürlich auch harte Konkurrenz mit Need for Speed.
Ja.
Also da konnten die natürlich auch in keinster Weise mithalten.
Ist dann wirklich die Frage eigentlich, was man heute ja nicht mehr so wirklich gut nachvollziehen kann, für wie viel Geld diese Spiele verkauft wurden.
Ja.
Also wenn es wirklich nur so ein 20-Euro-Titel war, dann ist das ja vielleicht so eine Nische gewesen.
Genau, also die eine Review zeigt ja, ne, dass sie nicht zu teuer waren. Also kann gut sein, Need for Speed war dann wahrscheinlich Fullpreis und Autobahnraser war dann eben für die, die dann ihrem Kind irgendwie mal was kaufen wollten, aber nicht so viel Geld ausgeben oder man hatte nicht so viel Taschengeld.
Oder man hatte keine Ahnung von Videospielen.
Und das, von daher, ja, wahrscheinlich war das so die Zielgruppe.
Mhm, okay. Hast du noch irgendwas, was du uns mitteilen willst zu dem Spiel?
Nö, ich denke, das ist jetzt in seiner Breite soweit besprochen.
Alles klar.
Schaut euch vielleicht den Film nochmal an. Was hattest du denn für ein schönes Spiel?
Ja, ich habe mich mit dem Spiel Eragon beschäftigt. Jetzt werdet euch denken, Spiel Eragon, hä, was ist das? Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Also, ich weiß nicht, ob es allen was sagt, aber es gab ja Anfang oder Mitte der 2000er diese Eragon-Buchreihe. Da sind insgesamt 4 Bücher, Fantasy-Romane rausgekommen. Geschrieben von Christopher Paolini. Das ist ein US-amerikanischer Autor gewesen oder gibt es immer noch. Und der war, als er das erste Buch veröffentlicht hat, gerade mal 20 Jahre alt. Das Buch ist aber damals ziemlich erfolgreich geworden. Also die ganze Reihe hat insgesamt 35 Millionen Bücher verkauft und ist in 49 Sprachen übersetzt worden. Also es war, glaube ich, in dem Zeitraum neben großen anderen Fantasy-Buchreihen schon eine, die sehr hohe Wellen geschlagen hat. Und zu dieser Buchreihe, beziehungsweise zum ersten Teil, wurde dann 2006 ein Film rausgebracht. Und wiederum zu diesem Film gibt es ein Videospiel, das aber nicht auf dem ersten Buch basiert, wie der Film, lose, sondern sich wirklich stark an dem Filmskript oder an der Filmhandlung orientiert. Alles sehr verwirrend, aber man muss sich vorstellen, das Spiel ist wirklich auf dem Film fokussiert.
Okay, also nochmal zu verstehen, also es ist das Spiel zum Film zum Buch.
Ja, aber der Film selbst orientiert sich nur sehr lose an dem ersten Buch, was auch dazu geführt hat, dass der Film, der wird heute eigentlich als so wirklicher Fail, Fantasy-Fail behandelt, wirklich gefloppt ist. Also der ist wirklich bei den Kritikern richtig schlecht weggekommen und bei den Fans sowieso, weil irgendwie sie ganz viele Sachen geändert haben und irgendwie es auch hieß, dass es so wirkt, als hätten die das den zweiten Teil des 700-seitigen Romans erst gar nicht gelesen, weil voll viele Charaktere in dem Film dann gar nicht vorkamen, die irgendwie für die Handlung wichtig sind und so. Also es ist alles so ein bisschen lustig. Ich habe mir den sogar tatsächlich angeschaut. Ich habe mir den für 1 Euro gekauft und habe mir den nochmal angeschaut, den Film. Ja. Ich möchte jetzt gar nicht so groß was zu sagen, aber er ist auf jeden Fall nicht sonderlich gut. Das steht fest.
Ist natürlich jetzt die Frage, ob er besser ist als Autobahnraser.
Da haben wir jetzt ja leider keinen Vergleich. Da könnten wir höchstens in der nächsten Folge nochmal drüber reden, wenn wir uns diesen Film nochmal anschauen. Aber ich gehe mal von aus, zumindest die Special Effects sind ziemlich gut für seine Zeit. Also dieser Drache, der da auch eine prägende Rolle mit drin spielt in dem Buch und in dem Film natürlich auch, Saphira, der ist ziemlich gut animiert, was vor allem daran liegt, dass der Regisseur davor eigentlich nur für Special Effects zuständig war. Das ist sein Drehbuch oder Regiedebüt und das merkt man dem Film halt auch an, dass das einzig Gute, was der Film macht, sind die Special Effects.
Ist ja schön, dass er dann seine Kompetenzen dann immerhin reinbringen konnte.
Ja, Aber wir wollen uns auf das Spiel fokussieren, das eben zu diesem Film entschieden ist, auch im Jahr 2006.
Ja, was für eine Art von Spiel ist das denn? Also bei Eragon würde ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht so Richtung Adventure geht oder Action.
Ja, kann man so sagen. Es ist eigentlich ein Action-Adventure, wo man immer einzelne Level spielt. Das Interessante ist, es gibt eine feste Kameraperspektive. Also man bewegt wirklich nur den Charakter und kann an der Kameraeinstellung eigentlich nur was ändern, indem man halt zum Beispiel weiter nach links oder nach rechts und nach vorne geht. Und dann ist die Kamera wie auf so einer Art Schiene, bewegt die sich. Das ist zumindest schon mal ein prägendes Element. Insgesamt ist das Spiel auch darauf fokussiert, dass man kämpft. Also ich glaube, es gibt im ganzen Spielverlauf, die Spielzeit ist, kann man so mit 4 bis 6 Stunden vielleicht ungefähr betiteln, ein Rätsel oder vielleicht zwei, wo man mal was puzzeln muss, aber das ist ganz rudimentär. Ansonsten gibt es immer mal wieder Kletterpassagen, aber auch die sind jetzt nicht vergleichbar wie bei den Lara Croft-Spielen oder bei anderen Action-Adventures, geschweige denn hier Nathan Drake, Uncharted meine ich natürlich. Da ist das alles viel komplexer, ist natürlich auch später rausgekommen, ich weiß gar nicht, wann der erste Uncharted-Teil rauskam. Müsste doch auch irgendwie 2008 oder so gewesen sein. Naja, ja. Aber es ist ein Action-Adventure und fokussiert sich auf Kämpfe, ist Combo-basiert. Man hat 2 Schlagtasten, dazu gibt es da noch Blocken. Es gibt eine Rolle, Springen und aus der Kombination all dieser Tasten kann man dann verschiedene Angriffskombos, ja, zaubern. Mhm. So zusammenstellen.
Und wie gut hat das für dich funktioniert? Also hat dich das an der Stange gehalten? Hat es Spaß gemacht?
Also es ist tatsächlich so gewesen, dass es am Anfang irgendwie dachte, oh, es ist ja ganz, ganz, ganz nett irgendwie, es gibt verschiedene Kombos und das Kämpfen an sich macht auch ein bisschen Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist ja mega, aber ich habe mir auch nicht gedacht, dass es jetzt komplett scheiße ist. Das Problem ist, dass sich im Verlauf der ersten halben Stunde relativ schnell rausstellt, dass sich das ganze Spiel so anfühlt wie in den ersten 10 Minuten. Also man kriegt dann zwar immer mal wieder im Laufe des Spiels auch neue Zauber und kann so seine Angriffskombos auch noch ein bisschen variieren, weil der Eragon ist nun mal der auserwählte Drachenreiter und kann deshalb auch zaubern. Aber ja, das sind 4 Zauber und 2 davon sind irgendwie nicht mal Angriffszauber oder ich glaube, es gibt nur einen Angriffszauber. Dann kommt noch hinzu, dass alle Level relativ ähnlich gestaltet sind und dass man gegen sehr oft die gleichen Gegner kämpft. Ja, es ist dann am Ende des Tages doch nicht so viel Varianz drin, wie man sich vielleicht wünschen würde. Und das macht es dann relativ schnell relativ langweilig.
Okay, wie gut hat die Grafik für dich funktioniert?
Die war eigentlich voll in Ordnung. Also ich habe es sogar auf 16:9 spielen können. Also es gab jetzt keine schwarzen Balken oder sowas. Ist für mich meiner Meinung nach auch relativ hoch aufgelöst. Zumindest wenn man überlegt, dass es wahrscheinlich nur ein Mid-Budget-Spiel war aus dem Jahr 2006. Also das passt schon alles soweit. Man ist natürlich auch ein bisschen distanziert von den ganzen Sachen. Also das ist ja schon so, dass ja die Figuren jetzt nicht so groß sind und dass man so nah am Charakter ist. Gerade auch durch diese feste Kameraperspektive ist man recht weit weg. Man hat dann auch noch einen Bogen zum Beispiel, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, mit dem man auch noch Fernkampf machen kann. Aber das ist dann auch nur so, ich halte die Shift-Taste und mache dann Linksklick und er schießt dann einen Fall nach dem anderen. Da gibt es jetzt auch nicht so groß irgendwie, dass man da noch viele Möglichkeiten hätte, da sein Kampfsystem ein bisschen aufzuwerten.
Ich überlege gerade, was so die Zielgruppe für Eragon ist. Welches Alter? Kann ich auch eher so im Jugendbereich?
Ja, also ich glaube auch. Weil die Bücher waren auch eher Jugendfantasy insgesamt. Also ich habe das selber gelesen, als ich, was weiß ich, wie alt war ich da? Vielleicht 10 oder so. Also sogar noch jünger.
Ja, ich habe es auch mal geschenkt bekommen, als es dann rauskam, 2013. Nee, 2003. Aber ich bin da nie reingekommen. Du hast ja gesagt, du hast den Film gesehen. Wie gut bildet das Spiel den Film denn eigentlich ab?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil man würde jetzt erwarten, okay, wenn es schon extra ein Spiel zum Film ist, dann wird es ja wahrscheinlich sich sehr stark am Film orientieren und auch den so 1:1 eigentlich abbilden. Interessanterweise haben sie es tatsächlich geschafft, den selbst sehr verkürzten Film noch weiter zu verkürzen. Also wenn du das Buch nicht gelesen hast, verstehst du wahrscheinlich im Spiel auch einfach noch weniger, was da eigentlich passiert. Was diese ganzen Leute sind, was diese ganzen Orte sind. Weil sie haben dann, es gibt immer so Cutscenes. Also am Anfang jedes Levels werden so Cutscenes und so ein Sprecher, der spricht dann ein, was da gerade passiert und wie die Story weitergeht, damit man ungefähr noch versteht, was da eigentlich los ist. Aber sie haben es dann wirklich noch geschafft, diese Cutscenes noch weiter zu reduzieren. Also in der Länge, wie sie selbst im Film sind. Also sie sind sehr nah an dem, was im Film gezeigt wird, aber dann trotzdem noch kürzer. Das ist eigentlich wirklich paradox irgendwie. Und ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte ja. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen eingelesen. Ich weiß, wer Medusa oder wie die alle heißen. Nee, keine Ahnung. Heißt irgendwie anders. Dursa heißt der Bösewicht, den es da gibt irgendwie. Das ist so ein Schatten. Oder Saphira, Brom, Aragorn, wer das alles ist. Aber ich glaube, man kriegt gar kein Gefühl für die Charaktere, wenn man nicht weiß, wer die eh sind.
Okay, das ist natürlich ein bisschen schade.
Weil die Level, du musst dir das wirklich vorstellen, die Level bestehen ja wirklich dann nur daraus, dass du dich von dem einen Punkt am Anfang zum Endpunkt kämpfst. Also es gibt keine Story-Elemente, wo man mal einen Dialog hat oder sowas.
Keine Dialoge, keine Cutscenes, nichts.
Ja, doch, am Anfang und am Ende gibt's die. Aber es ist jetzt wirklich, der Spielinhalt, der richtige Spielinhalt sind nur diese Elemente, wo man sich von einem Punkt zum anderen Punkt kämpft. Die sagen natürlich nichts aus. Also die sagen nur was so raus, dass das Kampfsystem nicht so sonderlich dolle ist. Aber darüber hinaus gibt es keine Informationen irgendwie. Und ja, das ist dann schon irgendwie so, wo ich mir denke, schwierig.
Okay, also eher ein Spiel dann für die, die den Film gesehen haben, beziehungsweise die sich dann überhaupt in diesem Universum dann auch auskennen.
Ja, schon, aber das Problem, wenn du dich in dem Universum auskennst, hast du das Gefühl, das ist halt ein übelster Abklatsch und es ist überhaupt nicht gut gemacht. Also ich denke mal, es ist wirklich, die Zielgruppe sollten Leute sein, die den Film gesehen haben, dann in den Laden gegangen sind und gesehen haben, dass es zu dem Film, den sie im besten Fall gut fanden, auch noch ein Spiel gibt.
Okay, das klingt ja dann doch sehr ernüchternd.
Ja, was ich werfe noch mal was ein, weil ich mir das gerade einfällt und dass das auch aufwertet, weil was ich gerade gesagt habe, es gibt Level, wo man mit dem Drachen fliegt.
Oh.
Wo man also abseits dem, dass man von A nach B läuft, von A nach B fliegt, es ist auch, glaube ich, so, dass es relativ jetzt nicht gibt, dass man irgendwie mal sagen kann, ich biege rechts oder links ab, sondern es ist straightforward. Und währenddessen kann man dann noch Gegner von dem Drachen aus abschießen. So, das gibt's auch noch. Also das sind Level, die das Ganze ein bisschen aufwerten. Auch wenn das dann wieder in seiner Umsetzung und Ausführung relativ primitiv ist. Aber es ist nicht, dass man jetzt mit Aragorn von A nach B läuft. Und was es auch noch gibt, ist, man ist immer zu zweit unterwegs. Also es ist, neben Aragorn gibt's immer einen weiteren Begleiter. Der wird, wenn man alleine spielt, von der AI gesteuert. Es soll wohl aber auch, das habe ich gelesen, einen Koop-Modus geben, wo man dann zu zweit spielen kann. Das ist natürlich auch für viele, glaube ich, vielleicht nochmal ein Element gewesen, gerade in ihrer Kindheit mit einem Kumpel oder mit einer Freundin vor der Playstation zu sitzen. Und das zu zweit durchzuspielen ist natürlich viel spaßiger und auch ja irgendwie interessanter, als wenn man es jetzt alleine spielt, weil dann kann man sich auch mehr darauf fokussieren, warum das alles gar keinen Sinn macht. Und zu zweit ist das dann relativ egal, da hat man gute Klopp-Action. So.
Okay, ja gut, das klingt...
Und es gibt Bossfights.
Bossfights. Gegen was kämpft man dann? Gegen Drachen oder?
Also einmal gegen Dursa, das ist dieser Schatten. Das ist so der Zwischenbösewicht, den von dem Hauptbösewicht ausgesandt wird, halt Aragorn irgendwie aufzuhalten und auf seinem Weg zum richtigen Drachenreiter eben halt umzubringen. Und dann gibt es noch einen Endkampf gegen nochmal Dursa, aber dann auf seinem eigenen Drachen, obwohl er eigentlich keinen Drachen hat, aber das ignorieren wir einfach. Also zumindest im Buch hat er keinen Drachen, glaube ich. Und es gibt nochmal einen Bosskampf gegen so Schergen von diesem Dursa, die er ausgesandt hat, wo man tatsächlich so Ranken zerschlagen muss, wo es gar nicht darum geht, den Boss zu besiegen, sondern im richtigen Moment Magie anzuwenden, um den eigenen Drachen zu befreien. Was zumindest auch ein bisschen Abwechslung ist.
Das klingt dann doch schon mal wieder deutlich positiver insgesamt. Schaffen es denn diese Kämpfe dann dazu zu führen, dass das Spiel dann auch Spaß macht? Oder also hast du es gerne gespielt?
Die ersten 10 Minuten fand ich es ganz okay. Also ich musste halt erstmal rausfinden, wie es funktioniert, weil eigentlich ist das Spiel schon stark auf Controller ausgelegt. Aber das ging nicht, weil die Tasten wurden da nicht richtig von meinem Controller ins Spiel übersetzt. Und dann wusste ich nicht, was ich schlagen sollte. Und in der Tutorial-Mission war es so, da waren so Ranken, die sollte man kaputt machen. Aber ich wusste die Combo nicht, die man dafür benutzen sollte. Dann habe ich es wieder umgestellt auf Tastatur. Dann wurde es mir richtig angezeigt und dann konnte ich erst durch diese Ranken durch, weil ich die richtige Combo verwendet habe. Und dann habe ich es auch weiter mit Maus und Tastatur gespielt. Es ist ein bisschen, ja, fizzelig, weil man hat ja nicht die eine Hand an der Maus, weil die braucht man nicht. Dann hat man halt eine Hand, die linke Hand auf der WASD. Und die andere hat man so bei I, K, L und J. Und dann braucht man manchmal noch Shift, wenn man den Bogen ausrüstet. Und Springen ist zum Beispiel auf I. Dafür ist auf der Leertaste irgendwie Zaubern. Und ich hatte dann keine Lust, das umzustellen. Und da musst du dich dann auch erstmal dran gewöhnen. Und das macht es natürlich nicht einfacher.
Das ist ja auch mal sehr speziell. Also das habe ich bisher auch noch nicht erlebt.
Ja, ich glaube, bei früher bei so Rollenspielen oder so Side-Action-Adventures war das schon üblicher, dass du halt eine richtig schlechte PC-Steuerung hattest. Also die sagen dir auch direkt, dieses Spiel ist auf Xbox-Controller ausgelegt, bitte benutze einen Xbox-Controller oder die Microsoft-Xbox, diese, die gab es ja früher, wo Microsoft auch für den PC verkauft hat. Ja, also Spielspaß bedingt vorhanden. Es ist jetzt ja kein langes Spiel, also kann ich mir vorstellen, dass ich es als Kind wahrscheinlich schon versucht hätte durchzuspielen. Und mit den Bosskämpfen und den Drachenleveln gibt es ein bisschen Abwechslung. Und ja, wenn man sich dann überlegt, dass es in jedem Level noch was in extra zu finden gibt, das ist so ein Drachenei, und man die alle gefunden hat, dann schaltet man nochmal ein extra Level frei. Das sind so Sachen, da denke ich mir, okay, die waren auch gewillt, zumindest ein bisschen Spieltiefe einzubauen, abseits davon, dass es neben diesem vierstündigen bis sechsstündigen Story-Modus halt nichts anderes gibt im Spiel.
Wahnsinn. Wie gut kam das Spiel denn bei den Kritikern an?
Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, bei der Fangemeinde kam ja schon allein der Film nicht sonderlich gut an. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das Spiel zum Film, zu den Büchern auch nicht sonderlich gut ankam. Da habe ich jetzt aber nichts Konkretes gefunden. Also es gibt einen Eintrag zum Spiel bei Fandom, das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich von Leuten, die aus der Aragorn-Community sind, angelegt wurde. Da stand aber nichts dazu, ob die das jetzt gut oder schlecht finden. Bei den Kritikern selbst jetzt, also aus der Gaming-Branche, da war es so, dass schon die Wertungen alle so im 50er-Bereich waren. Also der Metacritic-Score für alle Versionen, und das Spiel ist für wirklich viele Plattformen rausgekommen, war so irgendwie eine 40 bis 50. Und die haben im Grunde dieselben Kritikpunkte angeführt, wie ich jetzt gerade. Relativ langweilig, unoriginell und ja, nichts Besonderes im Grunde.
Okay. Wer hat das Spiel denn überhaupt entwickelt?
Tatsächlich ist das von Stormfront Studios. Die werden dem einen oder der anderen vielleicht tatsächlich was sagen, weil die ein recht, ja, nicht bekanntes Studio in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie viele Spiele hat, die irgendwie produziert haben, die jetzt großen Ruhm erreicht haben. Aber sie haben doch ein paar Spiele hervorgebracht, vor allem in der Zeit vor Aragorn, die auf gewisse Weise einzigartig und auch prägend waren. Also da sei zum einen Stronghold genannt. Das ist nicht das Stronghold, was ihr denkt, was von Firefly Studios ab 2001 rausgebracht wurde, sondern das ist ein eigenes Spiel im D&D-Universum, das aber im selben Genre, im Echtzeitstrategie-Genre spielt und, glaube ich, mit eins der ersten Spiele in diesem Genre war, das tatsächlich 3D-Models und 3D-Grafik verwendet hat. Das ist 1993 rausgekommen und was sie auch noch gemacht haben, was, glaube ich, einzigartig ist, dass sie Neverwinter Nights rausgebracht haben im Jahr 1991, was das erste grafische MMORPG war, das jemals erschienen ist.
Oh.
Und durch diese zwei Spiele sind sie, glaube ich, haben sie so ein bisschen Ruhm erlangt. Ja, aber sie sind dann nach Aragorn bankrott gegangen und dann kam auch nichts mehr. Also, beziehungsweise, es heißt nicht bankrott, im Wikipedia-Artikel stand, dass sie keine weiteren Aufträge bekommen haben. Und sie hatten schon ab 2002 eigentlich fast nur noch Spiele gemacht, die zu Filmen erschienen sind, die, glaube ich, alle nicht mehr so sonderlich der kommerzielle Erfolg waren. Also, zum Beispiel haben sie auch ein Spiel gemacht zu Der Herr der Ringe, die zwei Türme im Jahr 2002. Das, glaube ich, ein bisschen auch als Vorlage für dieses Aragorn-Spiel, ja, diente.
Ja, okay, das ist ja dann sowieso schon kein gutes Zeichen, wenn du dann nur noch diese Auftragsarbeiten machst. Und das müsste ja auch so die Zeit gewesen sein, wo jetzt Filmumsetzungen oft ein Warnsignal waren.
Ja, es gab sehr viele davon, aber sie waren oft schlecht, wie wir jetzt ja schon mehrfach in diesem Podcast rausgefunden haben.
Ja. Genau.
Ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist Don Ducklow, der war Studiogründer und hat das Studio auch geführt. Der war eigentlich der kreative Kopf hinter dem Studio und der ist tatsächlich bis heute eigentlich eine Entwicklergröße. Der hat ganz viele Vorträge auf so Messen auch gegeben für Entwickler und Entwicklerinnen und hat da auch tatsächlich Begriffe geprägt. Also zum Beispiel geht wohl der Begriff Konsolenkrieg und Next Gen auf ihn zurück. Zumindest in Teilen, dass er die in dem Zusammenhang, wie wir sie heute verstehen, ja, auch verwendet oder beziehungsweise ja erstmalig in der Öffentlichkeit benutzt hat. Aber jetzt bei Aragorn war er selber dann anscheinend nicht mehr kreativ tätig und ja, er hat das Studio dann auch, wie gesagt, geschlossen im Jahr 2006, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, 2008. Entschuldigung. Und da waren es dann auch nur noch 33 Leute, die sie dann entlassen haben. Also da war das Studio dann auch nicht mehr so riesig.
Ja, 33 ist wirklich nicht mehr so viel.
Ich hätte noch ein bisschen Trivia zum Spiel, das eigentlich ganz, ganz lustig ist.
Ja, gerne.
Also zum ersten habe ich mir hier aufgeschrieben, dass das Spiel auf der Games Convention in Leipzig 2006 vorgestellt wurde und da tatsächlich mit der Schauspielerin Sienna Gilroy vorgestellt wurde, beworben wurde, die wiederum in dem Film den Elf Aja gespielt hat. Also da gab es wirklich so Cross-Corporations, so, wo sie dann irgendwie versucht haben, so Aufmerksamkeit auf das andere Produkt zu bekommen. Da war ja beides auch noch nicht draußen, tatsächlich. Das kam dann erst später im Jahr. Und wenn man bei der Konsolenversion zumindest den Controller aussteckt, dann kämpft die AI für einen weiter.
Wow.
Da muss man einfach nichts mehr machen. Das habe ich so auch noch nie gehört davor.
Interessant. Also ich kenne das noch, dass wenn man dann länger nichts gemacht hat, dass dann so ein Demo-Modus lief, wo dann auch Spielszenen gezeigt wurden. Aber da ging nie das normale Spiel weiter. Das waren dann einfach mal so Videosequenzen. Spannend.
Ja, anscheinend, ich habe auch nicht so richtig erfahren können, ob das jetzt für beide Charaktere gilt, weil das war so im Koop-Modus halt. Aber ich glaube, so wie ich es gelesen habe, schon, dass man dann zum Beispiel, wenn man im Boss-Modus war, also der dann irgendwie für Kinder ja oft auch zu schwer ist oder wenn man nicht genau weiß, was man machen soll. Und der das geschrieben hat, dann gemeint, ja, dann haben sie die Controller halt ausgesteckt und dann konnte der Spiel den Boss für einen machen.
Na gut, ist aber auch nicht schlecht eigentlich. Spart einem so ein bisschen die Cheatsuche.
Ja.
Also für so ein Kinder-Jugendspiel, ja, ist es auch eigentlich eine ganz lustige Variante, dass man halt nicht hängen bleibt, wenn man eben schlecht für den Bosskampf ist.
Ich finde es eigentlich auch nett. Könnten heute Spiele immer noch haben, oder?
Aber dann ist man ja kein echter Gamer mehr, wenn man sowas hat.
Ja, die echten Gamer, die gehen mir sowieso auf den Keks.
Anderes Thema, einen anderen Podcast.
Ich habe noch zweimal Trivia, ja.
Ja, bitte.
Genau, die Xbox 360-Version hat tatsächlich zwei exklusive Levels, die es in den anderen Spielen nicht gibt oder in anderen Versionen.
Ja, sowas gibt es ja auch heutzutage immer mal wieder.
Ja, und einen spezifischen Gegnertyp tatsächlich, der wiederum aus dem Buch stammt und im Film nicht vorkommt. Das ist wirklich paradox. Ja.
Heutzutage würden sie den dann, weiß nicht, nach ein, zwei Jahren dann als DLC verkaufen.
Ja, also sie waren schon sehr schlau. Also haben da wahrscheinlich irgendeine Kooperation mit Microsoft gehabt. Und tatsächlich ist es so, dass es auch noch Handheld-Versionen von dem Spiel gab, die wiederum aber von einem ganz anderen Studio entwickelt wurden und auch deutlich besser waren als die Version, die wir jetzt auf der PlayStation, auf dem PC und auf der Xbox hatten.
Okay, aber das ist auch gar nicht so unüblich, dass Versionen für die Handhelds dann von anderen Studios entwickelt wurden. Da war das ja auch noch nicht so gleich auf, wie das heute der Fall ist, was die Technik angeht.
Ja, die kam von Amaze Entertainment, falls sich das noch irgendjemand diese Information braucht. Habe ich jetzt aber nicht weiter recherchiert, weil war ja nicht Kern meines Gegenstands von dieser Folge. Und in Nordamerika haben alle Versionen des Spiels zusammen ungefähr 400.000 Kopien verkauft. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das viel war. Es war anscheinend zu wenig, um den Publisher Vivendi zufriedenzustellen, der ja mittlerweile auch das Gaming-Geschäft komplett aufgegeben hat, wenn mich nicht alles täuscht. Die wollten irgendwann mal Ubisoft übernehmen, wenn das die sind.
Stimmt, ja, das müssten die sein.
Haben es dann aber aufgegeben, jetzt machen das irgendwelche Chinesen. Soweit war es das, glaube ich, von meiner Seite. Ihr werdet es im Video ja sehen, das Spiel hat auf den ersten Anschein so ein bisschen Qualität, aber insgesamt ist es dann doch leider recht langweilig und hinten raus einfach zu monoton. Deswegen würde ich da auch keine Empfehlung aussprechen.
Okay, also heute mal wieder zwei Spiele, die wir nicht so wirklich weiterempfehlen können und die, wenn man es jetzt hart sagen würde, vielleicht zu Recht in der Vergessenheit versunken sind und jetzt die Regale im Fundbüro noch weiter ausfüllen werden.
Ja, die werden da auf jeden Fall einstauben, das weiß ich jetzt schon. Gut, was haben wir uns denn für die nächste Folge überlegt oder was haben wir uns nicht überlegt?
Also was wir uns noch nicht überlegt haben, sind die Spiele. Was wir uns überlegt haben, ist ein bisschen am Format zu schrauben, zumindest von meiner Seite aus. Und zwar haben wir jetzt ja sehr viel über Abandonware gesprochen. Allerdings kann Fundbüro ja auch noch ein bisschen mehr beinhalten. Deswegen werde ich mich in Zukunft erstmal so ein bisschen auf die Suche begeben, was man denn auf Seite, weiß ich nicht, 8, 9 oder 10 bei Steam oder GOG so findet. Ob das etwas ist, was zu Unrecht da hinten ist und die Regale des Fundbüros zustaubt oder ja, vielleicht doch eher zu Recht. Also da wird es dann vielleicht mal ein bisschen weniger dann um Lizenzumsetzungen oder um ältere Spiele gehen.
Ja, ihr müsst einfach ein bisschen verstehen, dass es teilweise echt schwierig ist, diese Spiele überhaupt noch zum Laufen zu bekommen. Das raubt schon alleine recht viel Zeit und da haben wir uns gedacht, wir erweitern mal den Kosmos ein bisschen, was Fundbüro eigentlich alles bedeuten kann. Und ich denke, das wird dem Format an sich gar keinen Abbruch geben, sondern wird das einfach nur erweitern und wird es auch vielleicht in Sphären hieven, die wir noch gar nicht so uns erwarten. Und ich freue mich da schon drauf, von dir zu hören, was du so findest.
bringt vielleicht auch nochmal so ein bisschen frischen Wind rein. Ich meine, wir machen das jetzt ja, glaube ich, über ein Jahr.
Ja, mindestens.
Genau, da kann man dann auch mal so ein bisschen gucken, dass man das Format so ein bisschen frisch hält.
Yes, dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge des Fundbüros.
Genau, tschüss.
Ciao, ciao.